Herzlich willkommen bei Überall Geschichte.
Schön, seid ihr dabei. Damit ihr keine Folge verpasst, könnt ihr unseren Podcast abonnieren und uns auf Instagram und LinkedIn folgen.
Oder ihr besucht uns auf überallgeschichte.info und tragt euch dort für den Newsletter ein. Und bewertet uns überall dort, wo es Podcasts gibt.
Und jetzt viel Spaß mit der Folge.
Why history is important.
No, I agree, history is very important.
Now, looking back as a historian,
I think it also should be entertaining. I think history has to be fun.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Überall Geschichte. Und mit mir ist wie immer Alan Cassidy. Hi Alan.
Hi Miko.
Ja, und Alan, in der heutigen Folge widmen wir uns einem Thema, das gerade alle Nachrichtenportale weltweit mit Beiträgen füllt, nämlich der US-Wahlkampf, das Duell zwischen Kamala Harris und Donald Trump. Und wir machen das heute aber mit einer ganz speziellen Sichtweise, mit einer ganz speziellen Pointe. Wir reden nämlich über die Geschichte der politischen Meinungsumfragen, also die Erfindung der öffentlichen Meinung, wenn man so will. Und ganz wichtig, wir reden dabei natürlich viel über die USA, weil von dort kommen diese Umfragen, kommt die Umfrageforschung her und dort ist sie ja auch bis heute am weitesten entwickelt. Und auch der Einsatz dieser Umfragen ist da natürlich am weitesten verbreitet. Es geht ja auch bei einer US-Präsidentschaftswahl um sehr viel. Der Einsatz ist wahrscheinlich nie höher, nie größer. Und Alan, wenn wir uns Zeitungen, Online-Portale anschauen, da sind ja immer überall Beiträge über die neuesten Umfragetrends, über die neuesten Ergebnisse, wer gerade wie viele Prozentpunkte vorne liegt. Ich glaube, aktuell liegt Harris 1 Prozentpunkt vor Trump, habe ich gerade gelesen, aber wer weiß das schon so genau. Und dieses mediale Echo, das ist in den USA ja noch sehr viel präsenter. Es ist auch überall dominant, auch akustisch, und darum ein ganz kleiner Einspieler zu Beginn, auch um die Atmosphäre ein bisschen zu setzen.
Harris has just keeps on building. According to some new polling just out, the vice president has now jumped ahead of former President Donald Trump in 3 crucial battleground states. Richard Giacobis joins us now with more.
Also Alan, wir gehen heute den Ursprüngen dieser Meinungsumfragen nach, aber vor allem geht es ja auch um die Geschichte ihrer Wirkmächtigkeit und die Geschichte vielleicht auch der Kritik an solchen Umfragen.
Genau. Wir gehen heute ein paar spannenden Fragen nach. Warum sind wir eigentlich alle so besessen von Umfragen? Wann ist das entstanden? Wir reden über einen Menschen, dem wir das moderne Umfragewesen verdanken. George Gallup heißt der Mann. Und wir reden über die Kritik an Umfragen und die Methoden dahinter.
Und ja, wenn man sich die aktuellen Diskussionen anschaut, Harris gegen Trump, die Schlagzeilen über Prozentpunkte, kann man diesen Umfragen trauen? Wir haben ja vielleicht auch alle noch diesen letzten großen GAU, Umfrage-GAU im Kopf 2016 im Präsidentschaftswahlkampf Trump gegen Clinton. Da sagten ja auch alle, Hillary Clinton werde gewinnen. Also kann man solchen Umfragen überhaupt noch trauen?
Ja, 2016, das war schon ein Trauma für viele Meinungsforscher und ist es bis heute noch. Ich würde sagen, wenn du mich um eine Lesehilfe fragst, ich würde sagen, es kommt immer darauf an, welchen Umfragen man glaubt. Mm. Wenn wir jetzt über den jetzigen Wahlkampf sprechen in den USA, was ich mir anschaue, sind nie einzelne Umfragen, sondern immer die Mittel. Also ja, am besten schaut man sich da verschiedene Umfragen an und es gibt auch Websites, die das schön machen, die das aggregieren. Ja. Und dann der zweite Tipp, auch ganz wichtig, wissen wahrscheinlich auch die meisten, die sich für US-Politik interessieren. Die nationalen Umfragen sind eigentlich egal. Was zählt, sind die Swing States. Ja. Und der dritte Punkt, der mir im Moment recht auffällt, ist, dass es viele Umfragen gibt, die zum einen nach Trump und Harris fragen, also diese zwei Kandidaten vergleichen, und dann aber auch noch nach Drittparteien, nach Kandidaten von Drittparteien. Mhm. Und in der medialen Debatte werden diese letzten Kandidaten dann oft rausgerechnet. Ja. Und das ist dann halt auch nicht wahrscheinlich extrem hilfreich für die Beurteilung. Aber ja.
Kann dann natürlich entscheidend sein.
Genau. Aber es stimmt schon. Also ich kann dir auch gleich ein Beispiel aus der Geschichte geben, wenn du willst.
Unbedingt.
wie man Umfragen liest oder besser nicht. Eine der ersten Umfragen nämlich stammt aus Großbritannien 1938 und dort wurde den Teilnehmern die Frage gestellt, wenn sie zwischen Faschismus und Kommunismus wählen müssten, was würden sie lieber wählen? Und die Antwort, was denkst du?
Ja, ich hätte mal gesagt, man wählt eher den Faschismus in dieser Zeit.
In gewissen Ländern wahrscheinlich schon. In Großbritannien jetzt war es eine ziemlich gleichmäßige Verteilung. 49% haben gesagt Faschismus, 51% haben Kommunismus gesagt. Aber jetzt kommt die große Relativierung. Wenn man die Weiß-Nicht-Antworten nämlich damit einbezieht, dann klingt alles ganz anders. Dann war es nämlich so, dass 26%, also ein Viertel, gesagt hat Kommunismus, ja. 28% haben den Faschismus präferiert, sozusagen. Und fast Rest, die Hälfte, genau, 46% sagt, sie hätten keine Meinung. Und das zeigt ein bisschen, es kommt immer sehr darauf an, wie man diese Umfragen auch liest.
Warum macht man überhaupt solche Umfragen? Ist ja, da muss man auch erstmal auf die Idee kommen.
Ja, es gibt zwei Antworten, würde ich sagen, auf diese Frage. Es gibt eine schöne Demokratie, theoretisch grundierte, philosophisch.
Gib uns die idealistische Antwort zuerst.
Genau, idealistisch, genau. Also die Idee, die dahinter steckt, und das haben auch viele frühe Umfrageforscher, Meinungsforscher propagiert, ist, dass die öffentliche Meinung, dass man, wenn man die kennt, vermisst, dass das dann die Demokratie auch besser macht, weil die Demokratie ist dann responsiver. Also sie spiegelt besser, wo die Bevölkerung steht. Das ist die idealistische Lesart. Die zweite Antwort, es ist natürlich ein großes Business auch. Besonders in den USA ist die Meinungsforschungsbranche eine ganze Industrie, die politischen Parteien, Interessengruppen, Lobbys geben Dutzende von Millionen Dollar aus jedes Jahr, in einem Wahljahr natürlich noch viel mehr. Also da hängt natürlich viel dran und das ist nicht mehr nur in den USA so, sondern inzwischen in vielen Ländern.
Jetzt haben wir so ein bisschen den Rahmen gesteckt. Lass uns in die Geschichte eintauchen. Seit wann interessiert uns denn überhaupt die öffentliche Meinung? Beziehungsweise seit wann interessiert die herrschende Klasse die öffentliche Meinung? Es gab ja lange gar kein Interesse daran, weder von Herrschenden oder von Intellektuellen. Die gängige Vorstellung war ja lange Zeit, Gott hat den Monarchen aufgetragen, Königreiche in seinem Namen zu lenken. Selbst wenn man die Religion rausrechnet, gibt es quasi so ein Geburtsrecht des Adels. Es hat den Adel nicht interessiert, was die Meinung des Volkes ist. Also das Volk, wenn man so will, kommt in diesen Konzeptionen ja lange nicht vor. Wann also beginnen diese öffentlichen Meinungsbefragungen? Wann können wir das datieren, ungefähr?
Ja, das ist schon so. Die Umfrageforschung ist ein direktes Produkt der Demokratie. Und das Land, das natürlich schon eine der ältesten Demokratien hat, in einem auch großen Rahmen, das sind die USA. Und von dort ist auch das erste Beispiel für Meinungsumfragen, wie wir sie heute kennen würden, überliefert. Wobei eben, also wir reden jetzt viel darüber, über auch, was dann die Methoden sind, aber im Juli 1824 war zum ersten Mal, weiß man von einer Zeitung, das war der Harrisburg, Pennsylvania, eine Lokalzeitung in der Hauptstadt von Pennsylvania, dem Bundesstaat, diese Zeitung, die führte eine Umfrage durch in einem benachbarten Bundesstaat und damals ging es auch um die Präsidentschaftswahl und sie befragte die Wähler, jetzt die Wähler, das waren damals Männer, weiße Grundbesitzer in der Regel, sie befragte diese Wähler nach ihrer Meinung zu den anstehenden Präsidentschaftswahlen. Und das ist so das erste überlieferte Beispiel. Aber eben, was waren das für Umfragen? In der Forschung nennt man das Straw Polls. Straw nach dem Strohhalm. Das Bild dahinter ist, man hält einen Grashalm in die Luft und schaut, woher der Wind weht. Ja. Weil diese Umfragen waren nicht wissenschaftlich und ihre Genauigkeit war ziemlich fragwürdig. Das war einfach so, dass eben eine Zeitung schickte an eine Versammlung von Menschen einen Reporter hin, der befragte dann diese Menschen. Das war ein Modell. Ein anderes Modell war, dass Zeitungen in den USA damit begannen, solche Umfragen durchzuführen. Die haben dann zum Beispiel Coupons verschickt oder Formulare und die Leser aufgefordert, diese auszufüllen und zurückzuschicken. Also das waren so diese frühen Formen. Und ja, richtig ernsthaft angeschaut hat man das dann gegen Ende des 19. Jahrhunderts. Da gab es auch eine Zeitung, die das vorbildhaft in Anführungszeichen gemacht hat, der Columbus Dispatch aus Ohio. Die haben zum ersten Mal geschulte Interviewer eingesetzt und sich auch ein bisschen bemüht darum, dass man da nicht irgendwelche Leute anspricht, sondern ein bisschen eine ausgewogene Verteilung hat von Alter, Beruf und so weiter. Über die Methoden reden wir dann noch. Aber die wichtigste Zeitschrift, die auch in der Geschichte der Wahlforschung eine ganz wichtige Rolle spielt, war die Zeitschrift Reader's Digest. Das war eine Abonnentenzeitschrift in den USA. Die wurde mal bekannt dafür, dass sie Bücher zusammenfasste oder Artikel aus anderen Zeitschriften und sie dann in Auszügen veröffentlichte. Und ja, die haben das so richtig institutionalisiert. Die haben dann regelmäßig, und jetzt sind wir so um die Jahrhundertwende zeitlich, also spätestens 19. Jahrhundert, Anfang 20. Jahrhundert, die haben regelmäßig ihre Millionen von Lesern befragt nach Meinungen, auch zu politischen Themen. Und die lagen oft auch, ja, ganz, ganz richtig, wenn es zum Beispiel um Präsidentschaftswahlen ging. Aber ja, auch das ist nicht wirklich vergleichbar mit heutigen wissenschaftlichen Umfragen.
Also in diesem 19. Jahrhundert, um es mal so in wenige Sätze zu fassen, überhaupt erstmal die Idee, dass man die Öffentlichkeit, dass man Bürger befragen kann zu ihrer Meinung, zu ihrer Haltung. Wobei eben noch nicht methodisch ausdifferenziert oder wahnsinnig reflektiert. Aber schon quasi die Geburt dieser Idee im frühen 19. Jahrhundert, dann auch so ein bisschen quasi monopolisiert durch Reader's Digest, wie du das ausgeführt hast. Und dann kam, um so ein bisschen einen Sprung zu machen, dieses Debakel von 1936. Und das erinnert dann ja auch so ein bisschen an das, was 2016 wieder passiert ist.
Ja.
Vielleicht als kurzer Kontext, 36, der demokratische Präsident Franklin D. Roosevelt hatte mit seinen sozialpolitischen Reformen, also mit dem New Deal, das Land umgepflügt. Es war ja die Zeit der Weltwirtschaftskrise, es gab eine enorme Armut, Millionen haben ihre Jobs verloren. Da gibt es ja auch diese ganz bedrückenden sozialdokumentarischen Fotografien der Farm Security Administration, also wo wirklich dieses Leid in der Bevölkerung auch bildlich dokumentiert worden ist, und gegen diese bittere Armut eben hat Roosevelt seinen New Deal ins Rollen gebracht, also dieses staatlich alimentierte Jobprogramm, wenn man so will, eigentlich absolut positiv, aber das war auch sehr kontrovers, weil er hat damit natürlich auch einen ja eigentlich modernen Sozialstaat geschaffen, zumindest wenn man das nach amerikanischen Verhältnissen misst. Und Roosevelt trat dann zur Wiederwahl an. Und Reader's Digest, also eben dieser Monopolist der öffentlichen Meinungsumfrage, hat ihm eine große Niederlage prognostiziert und die Wahl seines Gegners, des Republikaners Alf Landon, vorausgesagt. Was war da passiert?
Ja, 1936 ist der Wendepunkt in der Geschichte der Wahlforschung oder auch die Geburtsstunde der modernen Wahlforschung. Du hast jetzt gut gesagt, was der Kontext war. Und ebenfalls in diesem Jahr 1936 hat nämlich ein Mann namens George Gallup das American Institute of Public Opinion gegründet. Das ist ein ziemlich hochtrabender Name für eine kleine Bude. Das war eigentlich ein Start-up.
Ja.
Und Gallup, den Namen kennen vielleicht auch viele Zuhörerinnen heute noch. Das ist der Namensgeber auch eines der bis heute berühmtesten Umfrageinstitute. Auch eines der besten, muss man sagen.
Ja.
Und dieser Mann, frisch auf der Szene, der Wahlforscher, der kommt dann 1936 und sagt, hey, was Reader's Digest da behauptet, das kann nicht stimmen. Ich wette dagegen.
Aber wieso macht er das? Oder wie kommt er darauf, dagegen zu wetten? Ich meine, Reader's Digest war jahrzehntelang bereits quasi im Rennen. Du hast ja auch gesagt, lag oft sehr richtig in den Prognosen, ist auch selten angezweifelt worden, wenn ich das richtig verstanden habe. Also wie kommt Gallup jetzt auf die Idee, dagegen zu wetten?
Ja, Gallup hat sich angeschaut, wie Reader's Digest seine Umfragen macht. Und er hat das ganz schnell eigentlich durchschaut als unzuverlässige Methode, die zwar, du hast auch gesagt, ein paar Mal richtig lag, aber das war nicht unbedingt die Folge einer logischen Methode. Mhm. Nämlich, was Reader's Digest gemacht hat, sie haben an ihre Millionen von Lesern Antwortzettel geschickt mit der Frage, wen sie wählen. Mhm. Und sie haben dann auch sehr viele Antworten bekommen. 2,2 Millionen waren es 1936. Ja. Und ich glaube, für viele Laien denkt man dann, ja gut, wenn man 2,2 Millionen Menschen befragt, dann wird das
sicher... Die können nicht falsch liegen.
Genau, die können nicht falsch liegen. Jetzt, wo war das Problem? Das Problem war, dass Reader's Digest eine bis sehr gut situierte Leserschaft hatte, einkommensstark, wählten eher republikanisch und die Reformen des New Deal, die du beschrieben hast, also dieser Ausbau des Sozialstaats, die wurden von diesen Menschen, dieser Leserschaft tendenziell halt eher abgelehnt. Also es war eine ziemlich verzerrte Menge, die da Reader's Digest unbewusst natürlich ausgewählt hat. Die dachten, wir haben da so einen schönen Querschnitt der Bevölkerung, aber haben das eigentlich nicht wirklich hinterfragt. Und Gallup, der steht nun hin und sagt, hey, das kann nicht stimmen.
Aber der sagt das ja nicht einfach so aus dem Bauchgefühl heraus oder weil er findet, die befragen die falschen Menschen. Da muss ja auch ein bisschen mehr dahinter stecken. Also vielleicht auch so einen kleinen Exkurs zu machen. Wer ist dieser George Gallup und was sind seine Methoden? Oder wie geht er vor? Was ist jetzt neu?
George Gallup, genau, also wer war das? Der war 1901 in Iowa geboren, also...
Relativ jung noch auch dann.
Genau, relativ jung, der war wirklich ein Newcomer. Der hat auch in Iowa studiert, da in der Provinz sozusagen, dort als Journalist gearbeitet, wurde dann Professor für Journalismus. Und sein entscheidender Moment war dann 1932, weil seine Schwiegermutter, Eunice Miller hieß die, die kandidierte in Iowa als Staatssekretärin. Eine der ersten Frauen, die das versuchte auch. Und niemand rechnete eigentlich damit, dass sie eine Chance hatte. Und Gallup hat selbst Meinungsumfragen durchgeführt. Die hat er gar nie publiziert, weil es war für ihn mehr ein Hobby. Aber er hat dann gemerkt, okay, laut meinen Umfragen gewinnt meine Schwiegermutter dieses Rennen. Und sie hat dann auch entgegen der Erwartungen der informierten Öffentlichkeit gewonnen. Und Gallup hat dann gemerkt, okay, ich bin da etwas auf der Spur. Und was macht er anders als Reader's Digest? Was war seine Methode? Er ist so vorgegangen, dass er eine viel kleinere, aber sorgfältig ausgewählte Stichprobe gemacht hat. Das war halt seine entscheidende Erkenntnis. Es geht nicht darum, dass man möglichst viele Menschen befragt, um eine genaue Umfrage zu erhalten. Es kommt vielmehr darauf an, wie repräsentativ diese Befragten sind. Mhm. Und Gallup hat das mit folgendem Bild erklärt. Er hat gesagt, wenn ich wissen will, wie eine Suppe schmeckt, dann muss ich nicht die ganze Schüssel essen. Es reicht, wenn ich einen Löffel nehme. Mhm. Oder nochmal anders gesagt, wenn du dich jetzt vor ein Stadion stellen würdest, eines Fußballclubs, sagen wir, keine Ahnung, FC Bayern. Du stehst in München hin und fragst die Leute, welchen Fußballclub sie unterstützen, dann werden dir 95% sagen, FC Bayern. Ja. Aber ja, wenn du dich vor ein anderes Stadion stellst, wirst du eine andere
Dortmund
Antwort
stehst,
haben.
Wenn du stehst, dann bekommst du
genau.
eine andere.
Also das ist so ein bisschen die Problematik, die er eigentlich als erster wirklich durchschaut hat. Und er hat dann eben seine eigene Stichprobe gemacht, die war viel, viel, viel kleiner. Waren, glaube ich, 50.000 Menschen. Ein Bruchteil dieser 2,2 Millionen Antworten, die Reader's Digest hatte. Mhm. Hat dann aber gemerkt, okay, es wird Roosevelt. Der wird das Rennen machen. Und so war es ja dann auch. Niemand kennt heute mehr den Namen von Roosevelts Gegner, weil Roosevelt hat einen Erdrutschsieg gefeiert. Und ja, Gallup hat mitgefeiert. Das war so diese David gegen Goliath-Story auch, die dann wirklich auch den Beginn von George Gallups Ruhm begründet hat und den Beginn dieser modernen Umfrageforschung.
Und mit dieser Art der Umfrageforschung oder auch in dieser Art des ja, methodischen Designs, wie du das auch jetzt beschrieben hast, also auch mit dieser Einsicht, dass man gewisse Verzerrungen einbeziehen muss in seine Überlegungen, dass man das versuchen muss, entsprechend abzudecken. Damit steht er ja auch methodisch-wissenschaftlich so in einem ganz neuen Fahrwasser, vielleicht auch so als Sideshow, wenn wir über den Teich blicken von Amerika aus. Wie ist da die Lage in Europa in dieser Zeit? Also mittlerweile müsste ja auch in Europa angekommen sein, dass es diese Meinungsumfragen gibt, auch ja in der Sozialforschung. Wie ist da der Blick auf dieses Thema? Vielleicht auch so, um es ein bisschen zu kontrastieren.
Ja, wir kommen dann noch auf Europa, aber in Europa ist schon nicht sehr viel in dieser Zeit. Mhm. Die Politikwissenschaft, in deren Feld wir uns ja hier bewegen, die war in Deutschland zum Beispiel, wenn man es als Beispiel nimmt, sehr ja, anders unterwegs, qualitativ.
Ja.
Also sie hat Politik und die Entwicklung von Politik anders beschrieben, historisch, als Phänomen, mhm. aber nicht, sie hat nicht diese empirische Sozialforschung daraus gemacht, die in Amerika in dieser Zeit sehr im Auftrieb war. Also die Idee, dass man zum Beispiel eben mit einer genauen Messung der öffentlichen Meinung auch etwas beitragen kann, auch zur Stärkung der Demokratie. Das mhm. war so ein Thema, das ich auch ja. durchzog bei George Gallup zum Beispiel. Er glaubte, wenn man die Stimme des Volkes in politische Entscheidungen einbeziehen will, dann ist es wichtig, die öffentliche Meinung zu kennen. Und ich habe ja gesagt, er ist in Iowa aufgewachsen, aber seine Familie kam aus New England, also aus Nordostamerika. Und da hat man ja eine sehr alte Geschichte von Versammlungsdemokratie. Hm. Also das waren die Puritaner damals, die Gruppe von protestantischen Einwanderern aus England, die haben schon ganz zu Beginn der Kolonialzeit diese Versammlungen einberufen, Town Meetings, und die haben dann dort den Bürgern erlaubt, direkt über ihre lokalen Anführer abzustimmen, zu wählen, über lokale Angelegenheiten, also eine sehr frühe Form von direkter Demokratie, die die USA auch geprägt hat. Und George Gallup, der fand, hey, so muss es eigentlich in ganz Amerika sein. Man muss die öffentliche Meinung kennen und wenn man weiß, wie die Menschen politisch denken, entsteht auch eine bessere Politik. Und das war eine Denke, die in den USA viel früher verbreitet war als jetzt zum Beispiel in Deutschland, in Frankreich.
Das tönt ja sehr idealistisch auch. Und Gallup war jetzt aber nicht nur ein Pionier in wissenschaftlicher Hinsicht, also mit diesen Methoden der quantitativen Sozialforschung, um es mal so zu bezeichnen, sondern er war eben auch ein guter Geschäftsmann. Also was er da macht, ist ja nicht nur sein idealistischer Beitrag zur Stärkung der Demokratie, sondern er macht aus diesen Umfragen ein Business. Wie sah dieses Business aus?
36 ist wirklich sein Durchbruch. Also er wird dann auch medial gefeiert, weil er die Wahl richtig vorausgesagt hat, das Ergebnis der Wahl. Und er weiß auch recht gut, wie er das verkaufen muss. Er geht dann nämlich mit seinem neuen Fame, mit seinem Namen, geht er auf Zeitungen zu in ganz Amerika, auf Medienunternehmen und verkauft ihnen seine Umfragen. Geht hin, sagt, ah, was bei euch ist eine lokale Wahl, euch interessiert ein bestimmtes Anliegen, ein Thema, ihr wollt die Seele der Nation vermessen, ich liefere euch die Umfragen. Und er hat das sehr schnell, sehr erfolgreich gemacht, hat auch eine Marktlücke da entdeckt, es gab eine große Nachfrage. Zum Teil hat er dann viermal in der Woche Umfragen geliefert an diverse Redaktionen im Land. Und er hat dann den Ruf, den er sich damit erarbeitete, benutzt auch, um eine Art Seitenbusiness aufzuziehen, nämlich Marktforschung für Unternehmen.
Okay.
Und das hat er erfolgreich gemacht. Und da ging es dann natürlich nicht mehr um politische Einstellungen, die abgefragt wurden, sondern um kommerzielle Produkte, also um Cornflakes und Autos, Kühlschränke, also da, wo das Geld ist. Und das war natürlich lukrativ und das fand auch Nachahmer. Und es erklärt diese auch Verzahnung, warum auch das Meinungsforschungsbusiness dann wirklich als solches angesehen wurde, warum das auch dann für viele Nachahmer attraktiv wurde.
Eine Methode also, die funktioniert auch in der privaten Wirtschaft. George Gallup, also dieser aufsteigende Stern am Himmel der Meinungsbildung. Und Alan, mit dieser Bilderbuchkarriere, mit diesem Durchbruch 1936, gehen wir in eine ganz kurze Pause und schauen uns an, was aus George Gallup passiert ist, nach einer ganz kurzen Unterbrechung. Bis gleich. Ja, herzlich willkommen zurück bei Überall Geschichte. Wir sind stehen geblieben, Alan, bei George Gallup, der 1936 mit der Vorhersage des Wahlsiegs von Roosevelt seinen Durchbruch hatte. Und wir wollen schauen, was passiert mit Gallup, auch nach dem Krieg. Und da unterläuft ihm ja auch ein Desaster, könnte man sagen. 1948 nämlich tritt Harry Truman bei den Präsidentschaftswahlen zur Wiederwahl an. Und Gallup sagt einen Sieg seines Gegners voraus, nämlich Thomas Dewey. Warum tut er das? Beziehungsweise was lief da schief?
1948 ist so ein zweites Jahr in der Geschichte der Meinungsforschung, das schon auch
sehr entscheidend war. Eine weitere Wende.
Wende vielleicht nicht ganz so dramatisch wie 36, aber es stimmt. Mhm. 1948 waren die Umfragen wieder alle falsch. Mhm. Und zwar war es auch nicht nur Gallup. Es gab bis zu diesem Zeitpunkt dann inzwischen auch ein paar Konkurrenten und die lagen eigentlich alle falsch. Die meisten Umfragen zeigten einen deutlichen Vorsprung für Dewey, den Herausforderer von Harry Truman, teilweise mit bis zu 10 Prozentpunkten. Ja. Und viele fanden, ja, das Rennen ist gelaufen. Und Gallup selbst sagte 3 Wochen vor der Wahl, ja, ich führe jetzt keine Umfragen mehr durch, weil eben, ja, Sache sei gelaufen.
Sowieso durch.
Ja, ja, was sehr speziell ist, das heutige Blickwinkel, weil man ja weiß, dass gerade am Schluss auch noch viel passiert, was die öffentliche Meinung angeht, was die Mobilisierung der Wählerschaft auch angeht. Aber so war das. Und dieses Vorgehen auch, dieser Meinungsforscher, hat auch die Medienberichterstattung sehr geprägt. Auch die meisten Kommentatoren sahen einen klaren Sieg von Dewey voraus. Truman war auch nicht sehr beliebt. Und ja, dieses Jahr hat uns die wahrscheinlich berühmteste falsche Schlagzeile der amerikanischen Geschichte beschert. Das war nämlich die Chicago Tribune. Da gibt es ein ganz berühmtes Foto von Truman, der nach seiner Wiederwahl, weil er hat dann nämlich tatsächlich gewonnen, eine Ausgabe der Chicago Tribune in die Kamera hält. Und da steht auf der Titelseite in großen Buchstaben «Dewey beats Truman». Also Dewey schlägt Truman. Noch in der Wahlnacht wurde die gedruckt, die Zeitung. Also in Erwartung eines sicheren Siegs.
Wir machen uns einen gemütlichen Abend. Genau,
die Chicago Tribune hat dann übrigens versucht, diese Ausgaben einzustampfen, aber gelang nicht. Und es war aber auch nicht nur diese Chicago Tribune. Also es war wirklich ein flächendeckendes Versagen. Aber ja, klar. Für Gallup war es sein schlimmster Moment und ja, hat sich bei ihm, glaube ich, auch eingebrannt.
Gab es denn weniger Fehler danach? Also war nach 48, war das der letzte Ausrutscher bis 2016 dann? Oder ist da vielleicht nicht doch auch ein Grundproblem sichtbarer geworden mit dem Jahr 1948?
Ja, jetzt kommen wir zu meinem Lieblingsteil, dem Methodenteil. Ja. Nein, bleib dran. Nein, es ist schon so, es gab natürlich immer wieder eklatante Fehler. Du hast ja am Anfang auch gesagt, die Wahl von Donald Trump 2016, also bis heute plagen uns ja diese Umfragefehler. Aber insgesamt sind die Umfragen besser geworden nach 1948. Und zwar, weil man sich den Grundproblemen, die mit solchen Umfragen verbunden sind, tendenziell, ich sage jetzt nicht, es gibt keine Ausreißer mehr und keine Fehler mehr, aber tendenziell hat man verstanden, diese Grundprobleme besser zu behandeln. Jetzt, was sind die Grundprobleme? Es geht zum einen darum, dass ein Umfrageinstitut muss sicherstellen, dass sie die Fragen richtig designt, weil es gibt gute Wege, jemanden nach seiner Meinung abzufragen, und es gibt schlechte Wege.
Man tendenziöse
kann
Wege.
Genau, tendenziös befragen oder offen. Man kann Vorwissen voraussetzen oder nicht und so weiter. Es geht auch um die Frage, wie geht ein Umfrageinstitut mit dem Umstand um, dass gewisse Bevölkerungsgruppen viel leichter zu erreichen sind für diese Stichprobenziehung, die man dann macht, vielleicht auch zu befragen sind. Und dann geht es natürlich um die Frage des Bias, also der Tendenzen, die zum Beispiel auch ein Interviewer hat, vielleicht auch unbewusst, wenn er die Fragen stellt. Und es geht um die Gewichtung. Das ist eines der wichtigsten Themen. Und ja, das sind schwierige Fragen, die Umfrageinstitute bis heute plagen, umtreiben. Aber 1948 hat man dann vieles davon erkannt und versucht zu beheben.
Ich persönlich halte es ja ein bisschen mit Churchills Bonmot: traue keine Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Und ich habe da auch immer im Hinterkopf, und jetzt wird es ein bisschen persönlich, so ein bisschen aus meiner eigenen Geschichte. Wir haben ja allen, ich weiß gar nicht, ob du da auch dabei warst, wir haben ja als Schüler für ein Meinungsforschungsinstitut Umfragen gemacht, als wir noch zur Schule gingen und Geld verdienen wollten. Und alle im Freundeskreis haben diese Fragebögen ausgefüllt und wir haben die alle gefälscht. Also wir haben die alle selbst ausgefüllt. Das war ein easy way, um Geld zu verdienen. Und seit ich diesen Job gemacht habe...
Sollen wir das mit dem Namen des Instituts nennen?
Wir nennen den Namen des Instituts nicht. Oder noch besser, wir nehmen zwei Versionen auf und versuchen mal ein bisschen Geld rauszuholen. Nein, aber seit ich diesen Job gemacht habe, traue ich keine Meinungsumfrage mehr. Aber ja, das ist eine Klammerbemerkung. Wenn wir zurückgehen zu diesem Problem, also die Gewichtung hast du angesprochen. Wie muss man sich das vorstellen? Also ich habe zwar mal Statistik und so Zeugs gehabt an der Uni, aber würde ich jetzt nicht unbedingt als mein spektakulärstes Notenergebnis anpreisen. Wie muss man sich diese Gewichtung oder das Problem der Gewichtung in einer Meinungsumfrage vorstellen? Also was ist damit gemeint und wie zeigt uns das auch so ein bisschen das Zusammenspiel in einer Meinungsumfrage, die Mechanik?
Ja, das erkläre ich dir gerne. Aber jetzt wenn du schon dieses schöne Churchill-Zitat erwähnst, ich habe ein viel besseres von einem deutschen Politiker, von einem CSU-Politiker, Franz Xaver Unertl. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Nicht, dass ich nicht Deutsch kann, aber Bayerisch übersteigt meine Fähigkeiten. Auf jeden Fall, dieser Mann, der hat gesagt einmal, der war ähnlich umfrageskeptisch wie du, und der hat gesagt, ich brauche keine Umfragen. Ja, aus Gründen. Ich brauche keine Umfragen. Wenn ich wissen will, was die Leute denken, gehe ich in der Pause auf die Toilette und höre mir an, was sie da so sagen. Also daraus spricht ja auch ein verbreitetes,
eine gewisse Skepsis.
Vielleicht auch gesunde Grundskepsis, sagen wir so. Nein, aber was ist Gewichtung? Gewichtung ist wichtig, weshalb reden wir darüber, weil es eben wirklich bis heute ein Grund dafür ist, warum zum Beispiel Trump in gewissen Umfragen immer unterschätzt wird, sieht man auch in ähnlichen oder anderen Konstellationen. Was ist Gewichtung? Stell dir vor, du machst eine Umfrage in einer Schule, um es einfach darzustellen, und du willst herausfinden, was die Lieblingssportarten der Schüler sind. Wenn du jetzt 100 Schüler fragst, dann kann es sein, dass du zufällig viel mehr Jungs als Mädchen da drin hast. Sagen wir mal 80 Jungs, 20 Mädchen. Und wenn du jetzt einfach nur die Antworten auszählst, die du da hast, dann würden die Meinungen der Jungs viel mehr Gewicht haben, weil es von ihnen viel mehr gibt in deiner Stichprobe.
Ja.
Und wenn du das korrigieren willst, wenn du ein genaueres Bild von der gesamten Schule haben willst, musst du ja auch sicherstellen, dass die Antworten der Mädchen genauso wichtig sind. Und wie machst du das? Du gibst diesen Antworten der Mädchen mehr Gewicht. Also das ist dann ein mathematisches Verfahren. Du kannst dann deren Stimme mehr zählen, zum Beispiel doppelt so viel oder dreimal so viel oder viermal so viel. Und das nennt man Gewichtung. Und genau das macht man auch im politischen Umfeld. Man weiß zum Beispiel von gewissen Bevölkerungsgruppen, dass sie tendenziell untervertreten sind, wenn man einfach eine Stichprobe aus der Bevölkerung zieht, weil sie das Telefon nicht abnehmen, zum Beispiel, weil sie keine Zeit haben, weil sie zum Beispiel Schichtarbeit machen und nicht so leicht zu erreichen sind. Weil sie auch nicht wollen, das ist eben wieder so ein Trump-Phänomen, das weiß man, dass viele Trump-Anhänger den Medien gegenüber und auch Umfrageforschern gegenüber sehr skeptisch bis feindselig eingestellt sind und Umfragen gar nicht beantworten. Und deshalb hat man in jeder dieser Stichprobe Verzerrungen. Und eben ein Meinungsforscher, der überlegt dann, okay, ich habe jetzt vielleicht nur, sagen wir, 350 Trump-Anhänger oder Leute aus einem ländlichen Milieu, um es besser zu sagen. Wie stelle ich sicher, dass die genug Gewicht haben? und der rechnet dann in seiner Formel das Gewicht hoch, diese Teilnehmer. Ich hoffe, versteht man das einigermaßen?
Ist nachvollziehbar.
Gut, was dabei auch entscheidend ist, ist, das ist jetzt eben keine exakte Wissenschaft mehr, weil jedes Meinungsforschungsinstitut wendet seine eigene Formel an, um das zu korrigieren. Und diese Formeln werden oft auch nicht offengelegt oder sogar nie offengelegt. Das ist Geschäftsgeheimnis. Also es gibt gewisse Regeln. Genau, also gewisse Dinge muss man sagen, sagen auch alle, zum Beispiel wie viele Menschen mitgemacht haben bei ihren Umfragen. Aber diese Gewichtung, diese Formeln, das ist dann in der auch Erfahrung im handwerklichen Ermessen jedes Meinungsforschers.
Wir sprechen also nicht von einer vermeintlich exakten Wissenschaft, wie das viele Politikwissenschaftler oder auch Meinungsforscherinnen gerne bekunden, sondern es geht eigentlich um um eine Vermessung von Menschen und ihren Verhalten oder um eine prognostische Vermessung, wenn man so will. Und das bringt uns ja auch so ein bisschen zur eigentlichen Kritik an Umfragen, außer dass sie vielleicht manchmal ganz spektakulär falsch liegen, oder?
Genau. Es gibt schon länger Kritik an Umfragen, die kommen auch immer wieder, weil sie im Kern natürlich schon diese heiklen Punkte berühren. Also die eine, wenn man es kurz zusammenfasst, die eine Kritik geht dahin, dass man sagt, dass Umfragen die Ergebnisse von Wahlen beeinflussen. Politologen nennen das den Bandwagon-Effekt. Also gemeint ist, dass wenn jemand eine Umfrage sieht und er hat vielleicht so eine Wahlpräferenz, also er weiß, ich möchte eigentlich Partei X oder Kandidat Y unterstützen, sieht dann aber, dass jemand anders weit vorne liegt in den Umfragen, dann gibt es die Tendenz, dass manche Leute dann sozusagen auf den fahrenden Zug aufspringen, weil sie denken, es ist besser, sich der Mehrheit anzuschließen. Sie glauben, okay, diese Person gewinnt sowieso. Also
will bei den Gewinnern sein. Ja.
Genau, es gibt da verschiedene auch psychologische Erklärungsmuster für diese Entscheidung, aber es gibt diesen Effekt, der ist auch in der Politikwissenschaft gut dokumentiert. Das ist die eine Kritik. Und die andere, würde ich sagen, ist wiederum mehr philosophisch grundiert, demokratietheoretisch. Und die geht dann dahin, dass man sagt, wenn politische Verantwortliche sich zu fest auf Umfragen stützen, gerade wenn sie kandidieren, wenn sie regieren, dann vielleicht noch mehr, dann treffen sie nicht mehr unbedingt eine Entscheidung nach bestem Wissen und Gewissen, sondern sie starren auf die Umfragen. Sie lassen sich treiben von der öffentlichen Meinung, statt auch einfach in der Sache richtig zu entscheiden, wenn man das so sagen kann. Und eine frühe Kritik, oder ein Mann, der das früh kritisiert hat, war der Politologe Lindsay Rogers in den USA. Und der hat eben auch gesagt, hey, diese Vermessung, das beruht auch auf einem Missverständnis der Demokratie. Selbst wenn wir die öffentliche Meinung messen könnten, was er bezweifelte, dann wäre das seiner Meinung nach nicht vereinbar mit auch der verfassungsmäßigen Pflicht, die alle Abgeordneten, alle gewählten Volksvertreter haben, sich einfach nach ihrem besten Gewissen und Gewissen zu verhalten. Also das ist eine andere Kritik, aber die gibt es auch immer noch.
Und diese Kritik, und da wird es dann auch historisch wieder sehr interessant, die hat ja auch dazu geführt, dass es schon relativ früh Versuche gab, diese Umfragen auch zu regulieren. Also schon 1935 hat ein amerikanischer Abgeordneter, Walter Pierce, eine Untersuchung im Kongress angeordnet, weil er befürchtete, dass diese Meinungsumfragen eben die Demokratie verzehren würden. Andere haben sogar ein Verbot der Umfragen gefordert. Was ist daraus geworden? Oder wie ist man auch auf politischer Ebene dann mit diesen Regulierungsversuchen oder Regulierungswünschen umgegangen?
Ja, in den USA, kurze Antwort, ist nichts passiert. Also in den USA sind Meinungsumfragen bis heute eigentlich kaum reguliert. Es gibt Standesregeln, also die Branche hat Qualitätsregeln, aber das ist nicht, was gesetzlich vorgeschrieben wäre. Aber anderswo, und das hat mich selbst überrascht jetzt bei der Recherche, sind Regulierungen sehr verbreitet. Also laut einer Studie gibt es heute, wir reden von heute, in knapp 2/3 aller Länder irgendeine Art von Beschränkung für Umfragen. Also kein Verbot, aber zum Beispiel ein Embargo. Also zum Beispiel eine Einschränkung, wann eine Umfrage veröffentlicht werden darf. Meistens ist das so, dass in einem bestimmten Zeitraum vor einer Wahl keine Umfragen veröffentlicht werden dürfen. Das ist vor allem in Lateinamerika sehr verbreitet, aber auch in ein, zwei europäischen Ländern gibt es das. Und daraus spricht schon auch der Wunsch, das irgendwie zu regulieren.
Lass uns nochmal kurz auch in die Geschichte zurückkehren. Es waren ja die USA, die diese Meinungsforschungen auch exportiert haben, die das in andere Länder gebracht haben. Gallup selbst hat 1939 ein Institut eröffnet in Dänemark und auch in Schweden, dann 1941 in Kanada, Australien, die Meinungsumfrage als Exportschlager also. Lass uns noch auch vielleicht einen ganz kurzen Blick nach Europa werfen, die Geschichte der Meinungsumfrage in Europa, vor allem vielleicht auch in Deutschland als größtem Land auf dem Kontinent. Wie hat sich das entwickelt?
Ja, auch in Deutschland waren Meinungsumfragen ein amerikanisches Produkt. Also Deutschland hatte ja auch gar nicht viel Zeit, um wirklich eine eigene Meinungsforschung zu entwickeln. Wir haben es am Anfang gesagt, das ist auch ein Produkt der Demokratie. Und Deutschland war eine Demokratie während der Weimarer Republik. Und da gab es tatsächlich ähnliche Tendenzen in der Marktforschung, also wie in anderen Ländern. Also man war quasi an der Schwelle dazu, auch politische Meinungsforschung zu entwickeln. Aber dann geschah die Machtübernahme der Nationalsozialisten und die hatten natürlich keinerlei auch Interesse, diese Marktforschung auf politische Aspekte zu übertragen. Und interessant wird es dann nach dem Zweiten Weltkrieg, da wurde die Meinungsforschung ja effektiv eingeführt von den westlichen Alliierten. Und zwar ging es da schon auch darum, die deutsche Öffentlichkeit zu beobachten. Also die Alliierten interessierten sich zum Beispiel dafür, wie reif die Deutschen für die Demokratie seien. Sie fragten ihre Einstellungen ab zu Totalitarismus, zu Antisemitismus zum Beispiel. Das waren Themen, wo auch die Alliierten ein bisschen misstrauisch waren, wie demokratiereif eben die Deutschen waren.
Ja, und schauen wollen. Ja.
Die haben dann das aber recht gepusht und dann fasst das effektiv Fuß. Also in Deutschland ist es so, dass bis Ende der 1940er gab es dann in allen drei westlichen Besatzungszonen durch alliierte geleitete oder finanzierte Umfrageinstitute. Und das bekannteste ist bis heute vielleicht das Institut für Demoskopie Allensbach. Und das spielt auch eine wichtige Rolle bei der Entwicklung dann dieser Disziplin in Deutschland. Die haben nämlich schon kurz nach der Bundestagswahl 1949 haben die der Bundesregierung damals ein bisschen unmoralisches Angebot gemacht. Sie haben nämlich der Regierung gesagt, hey, wir haben hier eine Umfrage über Antisemitismus, also über die Einstellung, die antisemitischen der deutschen Bevölkerung. Wollt ihr diese Umfrage kaufen? Und das war ein bisschen verbunden mit der, die Alternative wäre gewesen, gut, dann veröffentlichen wir sie sonst wie. Und Konrad Adenauer, der frisch gewählte Bundeskanzler, der entschied sich dann, gut, gehen wir ein, kaufen wir. Und da war schon auch der Gedanke dahinter, dass man sich einen Wissensvorteil verschaffen wollte. Zum Teil ging es auch darum, dass man mit den Amerikanern, mit den Alliierten, man wollte sich da auf Augenhöhe bewegen, informationell quasi. Also man wollte sich nicht von den Amerikanern sagen lassen müssen, wie es um die Einstellungen der eigenen Bevölkerung steht. Und deshalb gab es dann diese Zusammenarbeit mit diesem Demoskopie-Institut.
Und Adenauer hat diese Umfrage dann unter Verschluss gehalten? Oder ging es einfach darum, quasi dieses Wissen vorab zu beziehen, um vorbereitet zu sein? Oder?
Ja, da bin ich jetzt überfragt. Das müsste ich jetzt nochmals recherchieren. Ich weiß, dass sie es gekauft haben, auf seine Entscheidung hin. Was sie dann damit gemacht haben, weiß ich effektiv gar nicht. Aber was sie sicher danach gemacht haben, ist, sie haben das vertieft und sie haben dann selbst weitere Aufträge in Auftrag gegeben. Und sie haben auch diese Erfindung der Sonntagsfrage, die ja die deutsche Politik und Medienöffentlichkeit bis heute prägt, oder wen würden Sie am nächsten Sonntag wählen, wenn dann Wahlen wären? Das stimmt, ist auch eine Erfindung dieser Tage.
Okay.
Und es ist dann auch so, dass Umfragen auch rasch Gegenstand wurden von Kampagnen von Bundestagswahlen. Also zumindest auf Seiten der Regierung. Die Regierung hatte 1953 bei den Bundestagswahlen Meinungsumfragen. Aber damals hatten sie effektiv einen Informationsvorsprung, der hatte nur die Regierung. Und es dauerte da noch eine Weile, ein ganzes Jahrzehnt zum Teil, bis auch die anderen politischen Parteien damit begannen, dann eigene Umfragen durchzuführen. Ja, und wenn man das jetzt ein bisschen zusammenfasst, warum setze ich das durch? Ich glaube, Meinungsforschung setzt sich dort durch, wo die Akteure, die Herrschenden, aber auch die Konkurrenz das Gefühl hat, wir müssen wissen, was die öffentliche Meinung ist, und wir müssen es wissen, weil es relevant ist für unser Handeln. Und das ist in Deutschland schon auch eben dann der Fall in dieser Nachkriegszeit. Und ja, ich meine, heute können wir uns das ja gar nicht mehr vorstellen eigentlich, eine Diskussion über Politik ohne Umfragen, eine auch mediale Begleitung, genau, es ist unvorstellbar, es ist wie Teil unserer politischen Diskussion.
Alan, nachdem wir jetzt so ein bisschen den Rahmen gesteckt haben, durch die Geschichte gegangen sind, dieser Meinungsumfragen, vielleicht abschließend Umfragen, was würdest du sagen? Fluch oder Segen, auch jetzt vor dem Hintergrund der historischen Entwicklung? Gib uns doch eine Einschätzung.
Ja, auch da, also ein bisschen eine langweilige Antwort, weil sie zurückgeht an den Anfang. Ich würde sagen, es hängt vom Gebrauch ab.
Es ist alles immer relativ.
Ist alles immer relativ, aber es ist halt auch hier so. Wie verwendet man welche Umfrage? Es gibt ja von diesem, vom amerikanischen Statistikguru Nate Silver, der das 538-Portal gegründet hat, auch sehr empfehlenswert, das kennen bestimmt auch alle. Er hat mal den Ausdruck geprägt, there's a good use and a bad use of polling. Also man kann mit Umfragen gut umgehen und schlecht umgehen. Und ich glaube, ich komme ja auch aus den Medien, und da gibt es ja die alte Kritik an den Medien, dass sie ihre Berichterstattung viel zu sehr auf Umfragen abstützen. Das ist dann das, was man Horse Race Journalism nennt. Also eine Diskussion über Politik, die sich darin erschöpft, wer führt, wer verliert. Und in dieser dann Berichterstattung kommt dann diese inhaltliche Diskussion über Themen und über die Sorgen nach der Wählerschaft zu kurz. Also ich glaube, ich teile diese Kritik, das ist sicher ein Problem der Medien. Aber ich würde schon auch noch eine Ehrenrettung von Umfragen betreiben. Ich glaube schon, dass sie auch eine wichtige demokratische Funktion haben. Also die wichtigste finde ich eigentlich, wenn man Umfragen anschaut, besonders Exit Polls, also die Umfragen, die jeweils gemacht werden am Tag der Wahl, wenn die Leute aus den Wahlkabinen rauskommen und befragt werden, hey, wen haben sie gewählt, die schützen halt auch vor Betrug, weil sie einen Maßstab, einen öffentlichen bilden. Also man kann sich etwa vorstellen, okay, in den Exit-Polls haben 45% gesagt, sie hätten Kandidat X gewählt, und wenn dann Kandidat X nachher kommt und sagt, hey, ich habe die Wahl gewonnen, dann kann man das zumindest in Frage stellen. Also ich glaube, es bietet eine Art Vergleichsgröße. Um jetzt nur ein Beispiel zu nennen, es gibt andere Beispiele, die man anführen kann, um auch den demokratischen Wert von Umfragen zu belegen, haben wir auch zum Teil jetzt gemacht. Aber ich glaube, in Zeiten, in denen Leute wie Donald Trump Wahlresultate nicht anerkennen, würde ich sagen, sind solche Umfragen schon auch von einem Wert, den ich jetzt nicht unterschätzen würde.
Ein Hoch auf die Meinungsumfrage. Auch wenn meine Grundskepsis...
Außer man fälscht sie selber.
Auch wenn meine Grundskepsis natürlich nicht mehr ganz aus der Welt zu schaffen ist. Alan, das war hochspannend. Ganz herzlichen Dank für diese Erkundungstour durch die Geschichte der öffentlichen Meinungsbefragung. Wir haben gesprochen über George Gallup, wir haben gesprochen über ein paar Debakel der Meinungsumfragen. Es war sehr spannend, sehr viel gelernt, und vielleicht schauen wir ja jetzt auch für die restlichen Wochen dieser aktuellen Präsidentschaftswahl ein bisschen anders auf diese Umfrageergebnisse, die uns tagtäglich um die Ohren gehauen werden. Wenn ihr, liebe Zuhörerinnen, mehr von Überall Geschichte wollt, dann folgt uns, wie eingangs angetönt, auf Instagram, LinkedIn, besucht unsere Website überallgeschichte.info. Ihr könnt uns schreiben, podcast@überallgeschichte.info. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr dabei bleibt und auch bei der nächsten Folge wieder zuhört. Macht's gut, bis bald.
Bis bald.